SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Pascal Fournier, guten Tag. Relativ kurzfristig hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck für den Vormittag ein Statement angekündigt. Als dann nach und nach durchsickerte, dass es dabei wohl um Gas gehen soll, war das Interesse natürlich enorm und die Befürchtungen, dass Habeck wohl kaum gute Nachrichten zu verkünden hat, gerade angesichts der weitergedrosselten Gaslieferungen aus Russland. Und so kam es dann auch, wie erwartet oder befürchtet, um kurz nach 10.
Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um Sie darüber zu informieren, dass wir nach Abstimmung in der Bundesregierung gestern und nach Informationen der europäischen Partner heute, jetzt, in diesem Moment, die Alarmstufe Gas ausrufen. Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, so ist es definiert. Daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.
Und deshalb schaltet sich jetzt der Staat in die Verteilung ein. Wie sich die Ausrufung der Alarmstufe, der zweiten Stufe im Notfallplan Gas, konkret auswirkt, erklärt Berlin-Korrespondent Philipp Eckstein.
Auch nach der Ausrufung der Alarmstufe sind weiter die Energieunternehmen wesentlich für die Versorgung und Verteilung mit Gas zuständig. Die Bundesregierung kann aber unterstützend eingreifen. Die Alarmstufe schafft zudem eine der Voraussetzungen, dass Gasgroßhändler die stark gestiegenen Preise an ihre Kunden weitergeben können. Diese Möglichkeit wird den Unternehmen allerdings jetzt noch nicht eingeräumt, betonte Habeck. Die mögliche dritte Eskalationsstufe ist die sogenannte Notfallstufe. Würde der Bund sie ausrufen, könnte er direkt in den Markt eingreifen, also festlegen, wer noch wie viel Gas bekommt. Unter anderem Privatkunden würden in einem solchen Fall bevorzugt beliefert. Die Gasspeicher in Deutschland sind aktuell laut Zahlen der Bundesnetzagentur zu gut 58% gefüllt.
Habeck nutzte die Pressekonferenz auch zu einer politischen Einordnung und Bewertung der Lage.
Ich will und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich natürlich auch recht, dass wir in den letzten Jahren in Deutschland nicht gut genug waren. Und damit meine ich nicht nur die politisch falsche Abhängigkeit von Russland, sondern auch die fehlende Bereitschaft, Alternativen zu schaffen. Wie anders ständen wir da, wenn wir die letzten Jahre in der Energieeffizienz und beim Ausbau der Erneuerbaren wirklich massiv vorangekommen wären, statt einfach nur im Stillstand zu verharren? Das rächt sich jetzt und muss mit großer Geschwindigkeit aufgeholt werden.
Heute Abend befassen sich die EU-Staats- und Regierungschefs unter anderem mit der Frage, ob die Ukraine und Moldau offiziell den Status von EU-Beitrittskandidaten erhalten sollen. Vieles deutet darauf hin, dass das so kommt, aber einige Staaten sind darüber auch ziemlich verschnupft. Staaten, denen schon 2003 in Aussicht gestellt wurde, sie könnten vielleicht irgendwann Mitglieder der EU werden. Gemeint sind die Westbalkanstaaten, Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo. Mit deren Führungsspitzen haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs schon heute Vormittag getroffen. Und Bundeskanzler Scholz äußerte im Vorfeld des Treffens Verständnis dafür, dass man auf dem Westbalkan in Sachen EU-Beitritt langsam ungeduldig wird.
Das ist doch klar, dass wer 2003 das Versprechen bekommen hat, Mitglied der Europäischen Union zu werden und damals wahrscheinlich gehofft hat, dass das in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren der Fall sein wird, nach allmählich 20 Jahren das Gefühl hat, dass hier mal ein entscheidender Schritt vorwärts passieren muss. Und Deutschland wird die Aktivitäten der westlichen Balkanstaaten unterstützen bei ihrem Weg in die Europäische Union. Wir fühlen uns verantwortlich dafür, dass diese Länder Erfolg haben mit ihren Bemühungen.
Fast ein Drittel aller Studierenden lebt einer aktuellen Untersuchung zufolge in Armut. Das müsste nicht sein, denn eigentlich gibt es ja eine staatliche Ausbildungsförderung, das BAföG. Das Problem ist nur, es ist ziemlich in die Jahre gekommen und immer weniger erhalten die Förderung tatsächlich. Eine grundlegende Reform musste her und die hat der Bundestag heute beschlossen. Zu den Eckpunkten Eva Huber.
BAföG-Bezieher werden mehr Geld bekommen, knapp 6% mehr. Maximal können Studierende bald etwas mehr als 930 Euro bekommen, statt den bisher 861. Außerdem sollen wieder mehr Menschen vom BAföG profitieren. Das bisherige BAföG habe viele ausgeschlossen. Die Ampelkoalition drehe den Trend jetzt um, sagt FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Deshalb hebt sie die Freigrenze für das Einkommen der Eltern an auf etwas mehr als 2.400 Euro. Und die Altersgrenze fürs BAföG steigt auf 45 Jahre.
Die AfD-Fraktion im Bundestag muss vorerst weiter auf den Vorsitz von drei Ausschüssen verzichten. Am Vormittag lehnte das Bundesverfassungsgericht in einem Eilverfahren ab, sie zumindest vorläufig einzusetzen, aus der SWR-Rechtsredaktion Bernd Wolf.
Laut Geschäftsordnung des Bundestages und nach alter parlamentarischer Gepflogenheit bekommen eigentlich alle Fraktionen Vorsitzposten eines Ausschusses. Die AfD schlug Ende 2021 und Anfang 2022 ihre drei Kandidaten für den Vorsitz des Innenausschusses, den für Gesundheit und den für wirtschaftliche Zusammenarbeit vor. Alle drei erhielten von den anderen Parteien nicht die erforderliche Mehrheit. Der Beschluss der Verfassungsrichterinnen und Richter beendet nur das Eilverfahren zu Lasten der AfD. Die Roten Roben betonen, dass im Hauptsacheverfahren zu klären sein wird, ob durch den Ausschluss der AfD von wichtigen Parlamentsposten nicht doch Rechte der AfD verletzt sein könnten.
Ein Unglück kommt selten allein, heißt es, und der Satz bewahrheitet sich gerade wieder tragisch im Erdbebengebiet in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion. Gestern Nacht ein schweres Beben mit mindestens 1000 Toten und 1500 Verletzten. Und jetzt kommt auch noch heftiger Regen dazu, der die sowieso schon komplizierten Bergungsarbeiten zusätzlich erschwert. Peter Hornung berichtet.
Sie graben mit bloßen Händen, weil sie unter den Trümmern noch Menschen vermuten. Lebend vielleicht, aber viele wohl tot. Das schilderte eine ehemalige deutsche Ortskraft im ARD-Studio Südasien. In der am schlimmsten betroffenen Provinz Paktika sei Hilfe inzwischen eingetroffen, berichtete er. Hilfsorganisationen verteilten Essen und Medikamente. Dennoch sei die Situation chaotisch und unübersichtlich. Seit gestern Nachmittag gab es offiziell keine neuen Opferzahlen. Einer lokalen Behörde zufolge könnten sie aber noch deutlich steigen. In zwei Bezirken wurden demnach alle Dörfer zerstört, jeweils mit dutzenden Häusern. Die ohnehin schlecht ausgestatteten Krankenhäuser der Erdbebenregion sind völlig überlastet.
Fokus Südwest.
Im baden-württembergischen Ludwigsburg bei Stuttgart tagt heute und morgen die Startup Ecosystem Conference. Sie soll etablierte Unternehmen der Region und junge, frische Neugründungen miteinander in Kontakt bringen. Über 100 Startups haben sich angemeldet, erstaunlich viele. Und genau da liegt eine der zentralen Motivationen, diese Konferenz überhaupt ins Leben zu rufen, sagt Jolanta Gazzanis im Interview mit SWR aktuell. Sie ist bei der Stadt Ludwigsburg verantwortlich für das Innovationsnetzwerk, das das Treffen organisiert.
Wir wollen eben rauskriegen als Kommune, als Wirtschaftsstandort, in welchen Branchen sind die Gründer, die Absolventen hier aktiv, in welche Richtung wird es gehen. Für uns ist es jetzt ein erster Aufschlag, im Landkreis auch zu checken, wen gibt es. Und Ziel ist es einfach, dass wir diesen Wirtschaftsstandort hochhalten wollen. Gegenüber anderen Landkreisen stehen wir eigentlich ganz gut da, aber wir wollen eben die Gesichter auch dazu sehen. Wir wollen die Ideen sehen aus dieser Ideenschmiede der Gründer, die wir bis dato noch nicht alle kennen.
Jolanta Gazzanis bei der Stadt Ludwigsburg verantwortlich für das Innovationsnetzwerk, das die Start-up-Konferenz organisiert. Die Immobilienpreise steigen und steigen. In Rheinland-Pfalz etwa haben sich Einfamilienhäuser in den vergangenen 12 Monaten im landesweiten Durchschnitt um 5-10% verteuert. Das geht aus dem aktuellen Preisspiegel des Immobilienverbandes Deutschland IVD West hervor. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Sabine Geipel.
Dabei sind laut IVD nicht nur die Hauspreise in den Oberzentren und Universitätsstädten wie Mainz, Koblenz oder Trier gestiegen, sondern auch in Teilen der Eifel, des Westerwalds und der Westpfalz. Auch Eigentumswohnungen haben sich landesweit verteuert, allerdings nicht so stark wie Einfamilienhäuser. Dabei sieht der Immobilienverband bei den Immobilienpreisen die Spitze erreicht. Es seien vorerst keine weiteren dramatischen Preissprünge mehr zu erwarten, so IVD-Westvorsitzender Schnellting. Die gestiegenen Bauzinsen und die explodierenden Materialkosten am Bau würden zu einer deutlichen Beruhigung führen.
Und sonst so?
Sollte das Metaverse, das Metaversum, die schöne neue virtuelle Alternativrealität von Facebook und Co., alle glücklicher und alles besser und großartiger machen. Auch das Arbeiten. Weniger Büroaufenthalte, mehr Freiraum, schnelle Kommunikation, unkomplizierte Begegnungen, wenn dann auch nur virtuell. Das waren so einige der Verheißungen. Forscherinnen und Forscher der Universität Coburg und der Cambridge University haben die Probe aufs Exempel gemacht. Sie ließen 16 Personen eine 35-Stunden-Woche in einem herkömmlichen analogen Büro arbeiten. Und anschließend machten die Testpersonen den gleichen Job eine Woche lang in der virtuellen Realität. Ergebnis: Die Produktivität nahm deutlich ab. Der Stress nahm zu und auch gesundheitlich ist Arbeiten im Metaversum offenbar nicht ganz so fantastisch wie versprochen. Die Probanden klagten sogar deutlich häufiger über Ermüdung der Augen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Migräne und einfach über Anstrengung. Also, wenn das die schöne neue Arbeitswelt ist, dann doch lieber ganz altmodisch und analog ins Büro, oder?
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.